Und ich bin überzeugt davon, wenn wir von der Salbung reden, dann demonstriert sich die Salbung auch. Dann fühlt sich die Salbung eingeladen und willkommen und wird sich demonstrieren, wird sich erweisen. Halleluja. Wisst ihr, der Heilige Geist, der ja letztlich die Salbung ist, beziehungsweise die Salbung gibt, er möchte eingeladen werden. Er möchte willkommen geheißen werden. Er möchte eine Atmosphäre vorfinden, in der er sich wohlfühlt, in der er sich ausbreiten kann. Der Heilige Geist, könntest du sagen, ist ein sehr empfindliches Wesen. Er zieht sich sehr schnell zurück. Er ist schnell betrübt. Das ist so, ich kann es nicht ändern. Der Herr liebt dich immer noch, auch wenn du den Heiligen Geist betrübt hast. Aber man kann den Heiligen Geist relativ schnell betrüben. Ein falsches Wort, ein unschönes Wort, das über deine Lippen kommt. Natürlich, du kannst sofort umkehren, aber du musst umkehren. Wenn du nicht umkehrst, wird sich die Salbung mehr und mehr zurückziehen. Aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass die Salbung sich manifestiert. Zwei Dinge möchte ich gerne ansagen hier. Und zwar haben wir endlich dieses Buch von Kenneth Hagin mit dem Titel Die Salbung, passend zu diesem Thema, zu diesen Mittwochgottesdiensten. Hier findest du alles, oder fast alles, was man wissen muss über dieses Thema der Salbung. Dieses Buch war lange vergriffen, ich habe es selber noch nie gelesen, aber es ist sicher genauso gut wie alle anderen Bücher von Kenneth Hagin für 16,80 Franken am Büchertisch erhältlich am Sonntag. Seid ihr gespannt auf das, was der Geist Gottes geben will? Halleluja. Ich bin immer wieder neu erstaunt und überrascht über die Person des Heiligen Geistes. Eigentlich, seit wir diese Mittwochgottesdienste abhalten, reden wir über nichts anderes als über den Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist auch notwendig, denn wir sollen ihm Ehre geben. Wir wollen ihm die Ehre zukommen lassen, die ihm gebührt. Denn er ist die dritte Person des dreieinigen Gottes und wir leben in seinem Zeitalter. Gott hat für ihn sozusagen ein eigenes Zeitalter bestimmt, nämlich das Zeitalter des Geistes, das Zeitalter der Gnade und das Zeitalter der Gemeinde, in dem wir leben seit Pfingsten. Der Vater ist nicht hier auf der Erde. Der Sohn, Jesus, sitzt zur rechten Hand des Thrones und wartet dort, bis seine Feinde ihm zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Aber wer ist hier auf dieser Erde? Wer ist der Stellvertreter Gottes auf Erden? Nicht der Papst, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gott in Person auf Erden. Und in diesem Sinne Stellvertreter, könnte man sagen, Gottes des Vaters. Wir haben letzten Mittwoch die Salbung im Leben und Dienst des Elisa angeschaut. Und Elisa ist vielleicht das ausgiebigste Beispiel, das ergiebigste Beispiel, meine ich, für die Salbung, die Wirkungen der Salbung, das sich aneignen der Salbung im ganzen Alten Testament. Bei ihm können wir verweilen. Von ihm können wir so viel lernen, dass wir auch heute Abend wieder über die Salbung im Leben und Dienst des Elisa sprechen werden und womöglich nächsten Mittwoch auch. Wir werden heute diese Begebenheit anschauen, wie Elia quasi den Stab oder besser gesagt den Mantel weitergegeben hat an Elisa. Und ich denke, wir werden nächsten Mittwoch dann noch Zeit damit verbringen, uns das anzuschauen, was die Salbung durch das Leben und durch den Dienst von Elisa alles bewirken konnte auf dieser Erde. Ich möchte zuerst diese Begebenheit einfach einmal am Stück vorlesen. Wir wissen, dass Elia gedient hat, treu über 14 Jahre oder ungefähr so viel, man kann es nicht ganz genau sagen. Und dass noch eine Zeit, nachdem Elia bereits nicht mehr auf dieser Erde war, er dafür bekannt war, dass er Elia die Hände gewaschen hatte. Dass er Wasser über die Hände Elias gegossen hatte, wie es heißt. Er war ein Diener gewesen. Und jetzt kommt die Zeit, wo Elia in den Himmel auffahren soll. Beide wissen das. Auch erstaunlich, oder? Elia weiß, meine Zeit ist jetzt gekommen. Ich werde in den Himmel aufgenommen werden. Ich werde entrückt werden. Ich werde keines natürlichen Todes sterben, sondern ich werde leibhaftig in den Himmel genommen werden. Das ist eine prophetische Qualität, eine Qualität von Salbung, eine geistliche Realität, die wir hier haben, sondergleichen. Und dann begibt sich Folgendes hier, 2. Könige, Kapitel 2. Und es geschah,
Als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho, da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen mit und blieben abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es teilte sich hierhin und dorthin, und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Da sagte er, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Wir reden manchmal sehr leichtfertig von der doppelten Salbung. Wir reden manchmal sehr leichtfertig davon, dass du nur in einer bestimmten Versammlung sein musst und der Sprecher teilt die doppelte Salbung aus. Siehst du, an welche Bedingungen es geknüpft war, dass Elisa die doppelte Salbung von Elia bekommen konnte? Und Elia sagte ihm ganz klar, du, keine einfache Angelegenheit, sondern Schweres hast du erbeten. Nicht etwas Leichtes, nicht etwas Geringfügiges, sondern etwas Großes, etwas Schwerwiegendes hast du dir da erbeten. Und es waren bestimmte Bedingungen geknüpft. Und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug also auf das Wasser, und es teilte sich hierhin und dorthin, und Elisa ging hinüber. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, sagten sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Und sie sagten zu ihm, sieh doch, es sind bei deinen Knechten 50 tüchtige Männer. Lass sie doch gehen und deinen Herrn suchen, ob nicht etwa der Geist des Herrn ihn weggetragen und ihn auf einen der Berge oder in eines der Täler geworfen hat. Er aber sagte, sendet nicht. Diese 50 Prophetensöhne hier waren ziemlich verwirrt. Gerade noch erkennen sie, dass der Geist des Elia auf Elisa ist und im nächsten Augenblick wollen sie hinsenden, um Elia zu suchen. Wo sollte denn Elia jetzt noch sein, da die Salbung doch auf Elisa übergegangen war? Denkst du, Elia hätte irgendwo weitergehaust ohne den Geist, ohne die Salbung? Hätte es sein können, dass er noch irgendwo zu finden war? Wohl kaum. Die Tatsache, dass sein Geist auf Elisa übergegangen war, war ein deutliches Zeichen dafür, dass er nicht mehr auf dieser Erde weilte. Denn sonst hätte diese Salbung nicht auf Elisa kommen können. Aber wir werden gleich noch ein bisschen mehr hören von diesen Prophetensöhnen hier. Doch sie drangen in ihn, bis er nachgab und sagte, sendet. So sandten sie den 50 Mann hin. Die suchten 3 Tage lang, aber sie fanden ihn nicht. Und sie kehrten zu ihm zurück. Als er sich noch in Jericho aufhielt, da sagte er zu ihnen, hatte ich euch nicht gesagt, geht nicht hin? Okay, bis hierhin.
Das Erste, was wir hier sehen in Bezug auf die Person von Elisa, ist seine Ausdauer. Wenn wir uns überlegen, was führte dazu, was qualifizierte Elisa schließlich dafür, diese doppelte Salbung zu empfangen, dann war es von Anfang an seine Ausdauer, seine Entschiedenheit, seine Unnachgiebigkeit, ein Stück weit auch seine Kühnheit, Großes zu erbitten, nicht abzulassen von dem, was er angefangen hatte, die Hand nicht vom Pflug zu nehmen, nachdem er sie einmal an den Pflug gelegt hatte. All diese Dinge finden wir mehrfach und in hoher Qualität bei Elisa vorhanden. Lasst uns nochmals anfangen hier mit diesen Entmutigungen, die an Elisa herangetragen wurden. Und beachte, die erste Entmutigung kommt nicht etwa durch Umstände oder durch die Söhne der Propheten, die Prophetenschüler, sondern durch Elia selbst. In Kapitel 2, in den Versen 1 und 2 lesen wir, und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Die beiden wussten Bescheid. Sie wussten, jetzt würde bald der Zeitpunkt kommen, wo Elia in den Himmel aufgenommen wurde. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elia höchstpersönlich wollte Elisa abschütteln. Er wollte ihn davon abhalten, ihm noch weiter nachzufolgen. Warum tat er das, um Himmels Willen? War er denn nicht froh, dass Elisa ihn auch noch auf diesem letzten Stück des Wegs begleitete? Bis zum Ende nicht von seiner Seite weichen wollte? War er denn nicht froh darum? Hätte er nicht ein bisschen an sich denken sollen in dieser Situation? Wollte er unbedingt alleine in den Himmel auffahren? Ich glaube, es ging nicht darum, sondern wir könnten sagen, was Elia hier mit Elisa machte, war eine wohldosierte Prüfung. Eine Prüfung bis zum Letzten, eine Prüfung aufs Äußerste. Elia wollte wissen, ist dieser Mann mir wirklich treu bis zum Letzten? Geht es diesem Mann wirklich um mich als Person? Geht es ihm um mich als Person, um die Beziehung zu mir, oder geht es ihm darum, ein gutes Leben als Prophet zu haben? Wir könnten uns es so überlegen, vielleicht wäre Elisa saniert gewesen für den Rest seiner Tage, auch wenn er hier in Bethel bzw. in Gilgal geblieben wäre. Elisa wäre trotzdem in die Geschichte eingegangen als der Diener Elias. Er wäre trotzdem mehr gewesen als die Prophetensöhne. Du könntest menschlich sagen, er wäre saniert gewesen. Die Leute hätten trotzdem seinen Rat gewollt. Sie hätten trotzdem nach ihm gefragt. Vielleicht wäre trotzdem ein Stück der Salbung auf ihn übergegangen. Aber das genügte ihm nicht. Das reichte ihm nicht. Er wollte mehr und vor allem wollte er eins. Er wollte nicht weichen von der Seite Elias. Er war nicht jemand, dem es um Dinge ging. Ihm ging es nicht vordergründig um die Salbung, sondern es ging ihm in erster Linie um die Beziehung zu Elia, diesem Mann Gottes, der ihm ans Herz gewachsen war, der sein Vorbild geworden war, der sein Vater geworden war. Und so kann Elisa sagen, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Was Elisa hier formuliert, ist eigentlich eine Schwurformel. Diese Formulierung hier, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt. Das ist feierlich, das ist ernsthaft. Damit bringt er zum Ausdruck, ich schwöre es. Das ist ein Eid, den er hier ausspricht. Nun, wenn du einen Eid aussprichst, so wahr der Herr lebt, so wahr deine Seele lebt, dann meinst du eine Sache wirklich ernst. So gingen sie also zur nächsten Station, nämlich nach Bethel. Es ist interessant, dass der Herr hier Elia eigentlich noch ein bisschen im Kakao rumführt. Ich meine, das Ziel war ja eigentlich klar. Das Ziel war klar, nämlich, dass Elia in den Himmel aufgenommen werden sollte. Und ich denke, es war auch klar, dass das jenseits des Jordan geschehen würde. Daher kommt übrigens die Formulierung über den Jordan gehen. Amen. Wisst ihr, was das heißt, über den Jordan gehen? Dieses Leben verlassen. Diese Erde hinter sich lassen. Nur vergessen wir dabei, dass Elia ja nicht gestorben ist, sondern er ist in den Himmel aufgefahren. Natürlich in einem gewissen Sinn ist er auch gestorben. Zumindest was diese Erde und dieses Leben angeht, ist er schon gestorben, obwohl er nicht leiblich gestorben ist. Und sie gingen nach Bethel hinab. Und diese Entmutigung, diese gezielte, dosierte Entmutigung durch Elia hört nicht auf. Du könntest annehmen, ja, jetzt sitzt ihm doch eigentlich lang. Der Elisa, jetzt hätte er da seine ganze Redegewandtheit hätte er bemüht und seid da in einer feierlichen, förmlichen Art und Weise, ich schwör's. Ich schwör's dir, Elia. Ich werde nicht von deiner Seite weichen, ich werde dich nicht verlassen. Aber Elia versucht es wieder. Er versucht es wieder, nämlich in Vers 4. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib doch hier. Denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kam nach Jericho. Nächste Station. Nächste Gelegenheit, wo Elisa hätte sagen können, ja, also ich weiß nicht so recht. Will der mich überhaupt? Will der mich loswerden? Und weißt du, das sind Dinge, die auch du auf dem Weg zu mehr Salbung erleben kannst. Das sind Dinge, die auch du erleben kannst auf dem Weg in den Dienst. Das sind Dinge, die auch du erfahren wirst, früher oder später, auf deinem Weg in deine Berufung. Dass man versucht, dich abzuwimmeln. Dass man versucht, dich loszuwerden. Ich weiß nicht, wie oft es mir passiert ist, dass ich das Gefühl hatte, von diesem oder jenem Mann Gottes vor den Kopf gestoßen zu werden. Ich erweise mich als eifrig, ich tue alles, was ich kann, ich bemühe mich nach bestem Wissen und Gewissen, ich bin der Supergeistliche schlechthin, aber niemand merkt's, niemand sieht's. Im Gegenteil, ich krieg dafür noch eins aufs Dach, krieg dafür noch einen Tadel, ich biete meine Dienste an und werde abgewiesen. Ist das auch schon mal passiert? Ist das auch schon mal so ergangen? Und manchmal, wisst ihr, ich merke das, seit ich selber im Dienst bin und Leute mir nachfolgen sozusagen. Manchmal ist man fast versucht als Leiter, solche Fallen, in Anführungsstrichen, solche Prüfungen einzubauen. Weil man wissen will, wie stabil sind die Leute? Machen sie eine Zickzackreise mit? Oder steigen sie sofort aus, wenn sie etwas nicht mehr rational nachvollziehen können? Ich habe einmal eine Geschichte gehört von einem Pastor, der irgendwo angefangen hat, ein neues Gemeindegebäude zu bauen. Und um dieses Gemeindegebäude hatte es ziemlich viel Land. Und das Erste, was er tat, war, er berief einen offiziellen Tag, einen Samstagnachmittag, wo die ganze Gemeinde kommen sollte, um einen Zaun zu bauen. Und alle kamen und bauten fleißig an diesem Zaun. Und schließlich offenbarte der Pastor den Leuten, dass dieser Zaun überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Wisst ihr, was er wollte? Er wollte nur, dass die Leute zusammenkamen und gemeinsam am selben Strick zogen. Du denkst vielleicht, ja, hallo, könnte man das nicht auch auf sinnvollere Weise hinkriegen? Könnte man da nicht auch irgendwie einen Gemeinschaftsanlass machen, der Sinn macht? So etwas macht Sinn. Wenn Leute näher zusammenkommen, dann macht es Sinn. Aber selbst wenn es keinen Sinn macht, musst du immer alles verstehen? Warum sandte Gott Elia nach Jericho? Machte das Sinn? Nun, diese Städte haben eine bestimmte Bedeutung in der Geschichte Israels. Da ist eine gewisse Symbolik enthalten. Aber eigentlich könnte man sagen, ja, das wäre nicht wirklich nötig gewesen. Gott, warum schickst du Elia nicht direkt über den Jordan? Nein, er schickte ihn noch nach Bethel und nach Jericho und dann an den Jordan. Und Elisa machte das alles mit. Bist du bereit, dem Mann Gottes nachzufolgen, auch wenn es dir sinnlos erscheint, was er da wieder vorhat, was er da wieder plant? Oder lässt du dich von solchen Dingen abwimmeln? Lässt du dich von solchen Dingen so vor den Kopf stoßen, nimmst so Anstoß daran, dass du denkst, ja nein, also ich glaube, ich habe mich doch getäuscht in diesem Mann. Ich glaube, der hat hier Altersdemenz. Weiß er eigentlich noch, was er will? Elia wusste ganz genau, was er wollte. Er wollte diesen Mann, Elisa, prüfen. Er wollte wissen, wie es um die Loyalität von Elisa tatsächlich stand. Das war sein Anliegen. Und das Ganze wiederholt sich ein drittes Mal, nämlich in Vers 6. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. So gingen sie beide miteinander. Dreimal hat Elia Elisa geprüft. Auf zweier oder dreier Zeugen Mund bestehe jede Sache, sagt das Wort Gottes. Nach dreimal war es genug. Wenn du etwas dreimal gesagt hast, dann solltest du es tatsächlich so meinen. Dann kann man davon ausgehen, dass du es wirklich so meinst. Eigentlich sollte man schon beim ersten Mal können. Jesus hat gesagt, euer Wort sei ja, ja, nein, nein, zweimal. Ein gewisses Ja, ein zuverlässiges Ja, ein gewisses Nein. Wenn du Nein sagst, dann meinst du Nein. Aber die Symbolik ist hier drin. Auf zweier oder dreier Zeugenmund soll jede Sache bestehen. Bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Vielleicht war doch ein praktischer Nutzen damit verbunden, dass sie hier noch einen kleinen Marsch unternahmen. Sie waren noch ein bisschen länger zusammen. Sie konnten noch länger zusammenreden. Sie konnten noch länger Erfahrungen austauschen. Sie konnten noch länger, Elisa konnte von ihm ziehen, konnte von ihm nehmen, von seinen Erfahrungen. Ich bin überzeugt davon, dass diese beiden Männer Gottes hier wirklich eine tiefe, innige, herzliche Beziehung zueinander hatten. Nun, wie wenn es nicht schon genügen würde, dass der Mann Gottes höchstpersönlich dich prüft, dass der Mann Gottes höchstpersönlich Elisa auf die Probe stellte, gab es hier noch einen zweiten Faktor, der Elisa zu schaffen machte. Nämlich diese Gruppe, die hier die Söhne der Propheten genannt werden. Ich habe es überschrieben mit, die Frommen prüfen Elisa. Ja, ich meine, was ist ein Sohn eines Propheten anderes als ein Frommer? Man könnte auch sagen, das sind die Schüler der Propheten. Das sind Leute, die versucht haben, durch Ausbildung in das Amt des Propheten einzutreten. Solche Dinge gab es damals und für den alten Bund war das auch richtig. Gott hat einmal zu Kenneth Hagin gesagt, im alten Bund war es richtig, Prophetenschulen zu haben. Denn der Prophet war der Mann Gottes im Land. Der Prophet war der Mann Gottes für diese Zeit. Aber im neuen Bund ist es nicht mehr richtig, Prophetenschulen zu haben. Warum? Weil der Prophet nur ein Teil des fünffältigen Dienstes ist. Und so hat Jesus zu Kenneth Hagin gesagt, der ganze fünffältige Dienst braucht dieselbe Grundausbildung. Und das, was den prophetischen Dienst spezifiziert, was diesen Dienst ausmacht, das kannst du nicht lernen in einer Schule. Du kannst nicht lernen zu weissagen, du kannst nicht lernen zu prophezeien, du kannst nicht lernen, prophetische Zeichenhandlungen zu tun oder irgend so etwas. Wisst ihr, wenn man solche Dinge versucht zu lernen oder anderen beizubringen, das ist immer so eine Grauzone. Lasst uns alle in einem Kreis stehen und die Augen schließen und blind füreinander weissagen. Wenn der Geist Gottes wirklich da ist und uns prophetisch begabt hat, dann sollte das gehen. Oh, das ist eine gefährliche Tour. Weil die Gaben des Geistes sind, wie Paulus sagt, so wie der Geist will, nicht so wie wir wollen. Egal, was für gute Absichten wir damit verfolgen. Nein, es ist, wie der Geist will, nicht wie wir wollen, auch nicht zu Übungszwecken. In Vers 3, Kapitel 2, Vers 3, taucht dieser Faktor zum ersten Mal auf. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, überall, wo die beiden hinkamen, gab es Söhne der Propheten, zu Elisa hinaus und sagten zu ihm, hast du erkannt oder weißt du schon, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Und Elisa sagte, auch ich weiß es, bitte haltet den Mund. So in heutigem Deutsch gesagt. Nun, diese Söhne der Propheten, was sie hier sagen, ist absolut korrekt. Sie wissen durch den Geist, was geschehen würde. Was sie sagen, ist absolut richtig, ist korrekt. Aber wie sie es sagen, der Geist, in dem sie es sagen, die Absicht, mit der sie es sagen, ist nicht richtig. Denn auch sie haben eigentlich die Absicht, Elisa zu entmutigen. Aber nicht in dem Sinne, wie es Elia tut, sondern in einem Sinne von Neid. Hey, dein Mann Gottes wird heute weggenommen. Vielleicht schließt du dich lieber uns an, wir brauchen noch einen guten Lehrer in unserer Prophetenschule. Willst du nicht da bleiben? Ja. Wir bieten dir ein super Salär. Da hast du ein schönes Haus. Bist ein geehrter Mann in Bethel. Und wir zahlen dir dann auch eine gute Rente, wenn es dann irgendwann nicht mehr geht. Gell? Aber mit Elia weiterzugehen, lohnt sich nicht mehr. Der wird heute in den Himmel genommen. Aber die Antwort Elisas ist eindeutig. Ich weiß es. Bekümmert mich nicht. Macht mir keine Mühe mit solchem Zeug. Was denkt ihr denn, wer ihr seid? Ich wandle mit diesem Mann seit 14 Jahren. Sollte ich nicht viel mehr wissen, was Sache ist? Sollte ich nicht viel mehr wissen, was im Leben dieses Mannes abgeht? Was heute geschehen wird? Eigentlich ist das, was die Söhne der Propheten hier an den Tag legen, nichts als religiöse Anmaßung. Sie denken, aufgrund ihrer Ausbildung oder aufgrund ihrer Stellung, aufgrund ihrer Hingabe, könnten sie dem anderen Mann Gottes etwas vorschreiben oder ihn abhalten, sein Ziel weiter zu verfolgen. Und auch in unserem Leben wird es so sein, dass wir nicht nur durch den Mann Gottes selbst geprüft werden, sondern die Frommen. Auch die Frommen werden ihre Stimme erheben. Die gutmeinenden, wohlmeinenden Christen um uns herum. Und Gott gebe, dass es in unserer Gemeinde nicht so ist. Die wohlmeinenden Christen, die es besser wissen als du. Die es besser meinen zu wissen als du. Die eigentlich schon wissen, was der Herr mit deinem Leben vorhaben kann und was nicht. Und das ist ganz oft Anmaßung. Und wir sollten uns nicht davon entmutigen lassen. Und auch diese Prüfung hörte nicht so schnell auf. Auch im nächsten Ort, wo sie hinkommen, Vers 5 in Jericho, kommen wieder die Söhne der Propheten. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm, hast du erkannt, weißt du schon, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte, ich weiß es schon, haltet den Mund. Macht mir keine Mühe. Ich weiß, was ich will, ich habe mich entschieden, ihr werdet mich nicht abbringen. Ich habe schon ein gutes Angebot aus Bethel, in Jericho werde ich ganz sicher nicht bleiben. Denn im Alten Bund, im Alten Testament heißt es, wer Jericho wieder aufbaut, ist verflucht. In Jericho zu wohnen, war eigentlich schon verpönt. Was haben diese Söhne der Propheten überhaupt in Jericho zu suchen? Hier siehst du ein bisschen so diese Scheinheiligkeit. Wenn sie so streng gläubig gewesen wären, wie sie wahrscheinlich vorgaben zu sein, hätten sie nicht in Jericho sein dürfen. Und in Vers 7 geht es weiter mit diesen Söhnen der Propheten. Hier ist es eine andere Gruppe. Vielleicht rekrutierte die sich aus den beiden Orten, wo die beiden herkamen. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen mit und blieben abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten. Hier siehst du das Wesen dieser Frommen. Hier siehst du das Wesen der Religiösen. Sie wissen, was richtig ist. Sie raten etwas, was nicht richtig ist. Und wenn es darum geht, dass die Sache sich erfüllt, dann stehen sie von Ferne und schauen zu. Sie wissen, heute wird's passieren, aber sie bleiben in einem sicheren Abstand, in sicherer Distanz. Schauen sie zu, was da hinten passiert. Oh, wir wollen ja nicht in diesen Wirbelwind reinkommen, wenn dann Elia in den Himmel auffährt. Denn wir wollen lieber noch ein bisschen hierbleiben. Schließlich, wir wollen noch nicht in den Himmel auffahren, wir möchten noch ein bisschen hierbleiben, noch ein bisschen Prophet spielen. Sie blieben in sicherer Distanz, blieben sie stehen, als die beiden an den Jordan traten. Und dieses an den Jordan treten von Elia und Elisa war oder läutete eine Phase ein, die man den Übergang nennen könnte. Da gab es einen Übergang, einen Point of No Return. Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann gibt es kein Zurück mehr. Nachdem die beiden über den Jordan waren, hörte die Entmutigung auf durch Elia, die Entmutigung durch die Söhne der Propheten hörten auf. Da erst fragte Elia, Elisa, was er sich wünschte. Es gibt diesen Punkt, wenn du den übertreten hast, dann ist sozusagen alles möglich. Aber, und damit sind wir wieder bei diesem Bild, das durch den Jordan dargestellt ist, du musst bereit sein bis zum Äußersten. Und in einem gewissen Sinn sehen wir hier eine Identifikation von Elisa mit Elia, dass er sagt, wenn es sein muss, sterbe ich mit dir. Wenn es sein muss, werde ich heute mit dir in den Himmel auffahren. Dieses Leben hier auf der Erde ist mir nicht mehr wert als du. Alles, was ich hier haben könnte, auch die Fortsetzung deines Dienstes, Elia, ist mir nicht mehr wert als du selbst. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Völlige Identifikation. Und im Bild gesprochen ist es genau das, was Jesus von uns erwartet, wenn wir uns ausstrecken nach seiner Salbung. Wonach strecken wir uns aus im neuen Bund? Nach der Salbung Elias? Nach der Salbung Elisas? Wonach strecken wir uns aus? Nach welcher Salbung? Nach der Salbung Jesu. Nach seiner Salbung. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen in seinen Fußstapfen gehen. Wir wollen in seinen Dienst eintreten, in seiner Nachfolge sein und das in einer gesalbten Art und Weise tun. Vers 8. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es teilte sich hierhin und dorthin und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. Das war sozusagen das letzte Wunder von Elia. Das letzte Wunder, das er tat, gleichzeitig dann das erste Wunder im Dienst von Elisa, der dasselbe Wunder tat danach. Obwohl der Jordan hier steht für den Übergang, für Bedrängnis, für Not, für Tod, für das Äußerste, für das Letzte, sehen wir, dass die beiden trockenen Fußes durch den Jordan gehen konnten. Halleluja. Wisst ihr, all diese Dinge, vor denen wir uns fürchten, die haben manchmal so ein Schreckensgesicht. Wir denken, nein, das könnte ich niemals. Alles aufgeben für den Herrn, völlige Hingabe an Jesus, niemals. Das wäre mir viel zu hoch, viel zu teuer, viel zu unmöglich. Ich bin einfach so, wie ich bin und ich kann nicht anders. Das ist das Bild, was der Feind uns malt. Dabei, wenn du bereit bist zum Äußersten, wirst du auch äußerste Bewahrung und äußerste Versorgung erleben. Ich bin überzeugt, jetzt geht's an den Jordan. Elisa überlegt sich, wie kommen wir denn hier durch, um Himmels Willen? Wie geht's jetzt da durch den Fluss? Ich will mir nicht Füße nass machen. Mein Mantel könnte zwar mal wieder eine Wäsche brauchen, aber... Und der Jordan war zeitweise ein reißender Fluss. Ein Gebirgsfluss, der viel Unrat und Bäume und Erde und Dreck mit sich führte. Nicht einfach durchzugehen. Elia schlägt mit seinem Mantel drauf und das Ding teilt sich. Und das ist die Art von Bewahrung und Versorgung, die auch du erwarten kannst auf diesem Weg zu mehr Salbung. Denk nicht, ja, aber wenn ich diesen Weg gehe, wenn ich dem nachjage, wenn ich das verfolge, wenn ich so extrem werde, wie Pastor Manfred predigt, dann wird's mir da fehlen, dann werden mich diese Leute nicht mehr mögen, dann werden mich die schief anschauen, dann wird's mir dort nicht mehr gut gehen, dann werde ich nicht mehr so fleißig sein können im Beruf, etc., etc. Alles Lüge. Alles Lüge. Du wirst gesegneter sein als jemals zuvor. Der Herr wird Wunder tun für dich. Du wirst übernatürliche Versorgung, Bewahrung und Schutz erleben, wie nie zuvor. Hallo, möchtest du auch mal so ein Wunder sehen hier? Dass einer seinen Mantel zusammenrollt und damit er auf den Rhein schlägt? Und eine Furt entsteht, wo du trockenen Fußes rübergehen kannst? Hey, allein das zu sehen, ist schon die ganze Reise wert. Amen. Ganz zu schweigen davon, wenn du solche Dinge selber tust. Und darum geht's. Elisa war dazu bestimmt, dazu berufen, solche und größere Dinge selber zu tun. Du bist selber dazu berufen, Wunder zu wirken im Namen Jesus. Du bist selber dazu berufen, Menschen die Hände aufzulegen, Kranken die Hände aufzulegen, für Menschen zu beten um Schutz, Bewahrung, Versorgung, die Taufe im Heiligen Geist, sie zur Bekehrung zu führen und so weiter und so fort. In der Nachfolge Jesu, unter seiner Salbung, wirst du diese Dinge tun, tun können. Anschließend an diesen Übergang sehen wir das Ding mit der zweifachen Salbung. Vers 9 und 10. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Jetzt war Elia bereit. Elisa seinen Wunsch zu gewähren, beziehungsweise ihn zu hören erst einmal. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Da sagte er, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Nun im ersten Moment schaudern wir denken, hätte das nicht ein bisschen übertrieben? Der gute Elisa hatte sich da den Mund nicht ein bisschen zu voll genommen. Reicht es ihm nicht, hätte es ihm nicht gereicht, die gleiche Salbung zu haben wie Elia? Ich denke, man könnte es beinahe als Anmaßung verstehen. Vielleicht musste Elia auch einen Moment überlegen, wie meint er das jetzt? Meint er etwa damit zu sagen, dass das, was ich hatte, nicht genügt? Aber ich glaube, die Haltung von Elisa war folgende. Diese Haltung war so, dass Elia für ihn zu einem solchen Vorbild, zu einer solch wichtigen Bezugsperson, in der Art und Weise zu einem Vater geworden ist, dass er ihn multiplizieren wollte. Elisa trachtete nicht nach irgendeiner anderen Salbung. Er wollte nicht eine eigene Salbung haben. Er wollte nicht einen eigenen Dienst haben, sondern er wollte das fortsetzen, was Elia angefangen hatte. Er wollte nur das fortsetzen, was Elia angefangen hatte. Und er war so begeistert über diesen Dienst und über diesen Mann Gottes, dass er das Doppelte davon haben wollte. Amen. Zu Ehren Elias. Trotzdem Elisa doppelt so viele Wunder tat wie Elia, ist Elia immer noch berühmter als Elisa. Stimmt's? Elia ist berühmter. Ist doch seltsam. Sei schon komisch. Elisa hat mehr Wunder getan. Doppelt so viele, du kannst es nachzählen. Aber Elia ist der Mann, von dem die Rede ist. Im Neuen Testament. Natürlich auch von Elisa ist einmal so die Rede. Aber Elia ist der Prototyp. Ihn gilt es zu multiplizieren. Ihn gilt es fortzusetzen. Und genau das wollte Elisa tun. Gibt es jemanden, den du multiplizieren möchtest? Weißt du, ich würde liebend gerne Kenneth Hagin multiplizieren. Das heißt, ich bin eigentlich dabei. Wir sind daran, Kenneth Hagin zu multiplizieren. Dieser Mann Gottes und dieser Dienst und diese Salbung ist es wert, multipliziert zu werden. Die Salbung derer, die aus seinem Dienst hervorgegangen sind, das ist es, was ich multiplizieren möchte. Diesen Glauben, diese Klarheit im Wort, das ist es, was ich multiplizieren möchte. Verherrlichen wir Menschen? Nein, wir verherrlichen das, was Gott getan hat durch diese Menschen. Das ist es, was wir ehren. Und Paulus hat gesagt, ehre dem die Ehre gebührt. Deswegen rede ich ab und zu von diesem Mann Gottes. Und es ist ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe einmal noch, bevor Kenneth Hagin gestorben ist, eine Sache erlebt. Und zwar war ich eingeladen, in der Zoe in Zürich zu predigen. Und die Zoe in Zürich ist für mich so ein Sinnbild für Kenneth Hagin. Weil die Gemeinde in Zürich, die Zoe, ist die erste Gemeinde gewesen, die diese Botschaft und diese Bücher und all das in die Schweiz gebracht hat. Deswegen fühle ich mich so geehrt, wenn ich bei Pastor Peter in der Zoe predigen darf. Und ich kann mich an diesen Sonntagmorgen erinnern. Ich denke, es war ein halbes oder ein dreiviertel Jahr, bevor Kenneth Hagin gestorben ist. Und ich sitze im Auto und fahre nach Zürich und auf einmal spricht der Geist Gottes zu mir und sagt, es ist nicht mehr lange hin. Bruder Hagin wird nicht mehr lange unter euch sein. Ich hatte so eine Gewissheit darüber in meinem Herzen, in meinem Geist, dass ich weinen musste. Nun, Kenneth Hagin war bereits 85 oder 86 Jahre alt. Von daher war es absehbar. Aber irgendwo auch wieder nicht. Er hätte auch über 90 werden können. Der Geist Gottes hat zu mir gesprochen. Und diese Information war für mich auch mit der Frage verbunden, bist du bereit, seinen Dienst oder einen Teil seines Dienstes fortzusetzen? Ist es das, was du willst? Ist es das, was du suchst? Oder möchtest du dein eigenes Ding durchziehen? Möchtest du dir selbst einen Namen machen oder bist du bereit, das Banner, Wort des Glaubens, Kenneth Hagin, hochzuhalten, damit auch die folgenden Generationen in den Genuss dieser Segnungen kommen? Und ich habe mich damals entschieden und auch dann, als Bruder Hagin gestorben ist, dass ich einer von denen sein will, die diesem Erbe treu bleiben. Denn weißt du, nachdem Bruder Hagin gestorben ist, ist etwas sehr interessantes Geschehen. Und zwar, ich hoffe, du kannst das nachvollziehen, mit ihm ist wie so eine, es ist ein Damm gebrochen. Nachdem Bruder Hagin gestorben war, sind auf einmal Dinge geschehen im Leib Christi und auch in der Glaubensbewegung, die vorher über Jahre lang nicht passiert sind. Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, falsche Lehren. Auf einmal war man angreifbar. weil dieser Mantel nicht mehr da war und weil zu wenige da waren, die in diesen Mantel eintraten, die dieses Erbe übernahmen. Bruder Hagin in seinen letzten Jahren hat er immer gesagt, in Bezug auf Lehre, in Bezug auf Extreme, er hat immer gesagt, just stay in the middle of the road. Bleib einfach in der Mitte der Straße, meide die Extreme. Meide die Extreme. Und du konntest zuschauen, nachdem er weg war, wie auf einmal die Extreme aus dem Boden schoss. Haben wir verstanden, was es bedeutet, den Mantel eines Propheten zu übernehmen? Haben wir verstanden, was es bedeutet, in das Erbe eines Mannes Gottes einzutreten und es weiterzutragen und es weiterzuführen? Ich denke, dass Elisa dieses verstanden hatte und dass ihm nicht zuletzt deswegen dieser Wunsch auch gewährt wurde. Du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Die Bedingung war, dass Elisa bis zum Ende den Mann Gottes im Auge behalten würde. Übernatürliche Phänomene hin oder her, Wagen, feurige Wagen, all das, was da war, feurige Pferde, ein Spektakel, ein Phänomen, wie du es selten zu Gesicht bekommst. Ja? Und Elisa sollte sich davon nicht ablenken lassen. Das war die letzte große Prüfung. Die ganze Herrlichkeit, die mit einem solchen Dienst verbunden ist, die ganze Ehre, die damit verbunden sein mag, diese ganze Wertschätzung, dass du abgeholt wirst mit feurigen Wagen und feurigen Pferden, all das sollte dich nicht kümmern, sondern es sollte dir allein darum gehen, dieses Erbe fortzusetzen. Und es sollte dir um die Beziehung gehen, die du mit dem Mann Gottes oder mit der Frau Gottes hast, deren Mantel du übernimmst. Und Elisa bestand die Prüfung. Wir lesen hier, dass dieser feurige Wagen und die feurige Pferde sie voneinander trennten. Es wäre ein leichtes gewesen, darauf zu schauen, hey, was ist jetzt los? Hey, da passiert ein Wunder, da passiert etwas Übernatürliches. Und Elia wäre weg gewesen. Aber Elisa behielt ihn im Auge bis zum Schluss. Und sein Ausruf hier, mein Vater, verrät seine Geisteshaltung. Er sah in ihm einen Vater bis zum Ende, bis zum Schluss. Und das war es, was ihn dazu berechtigte, die Salbung, den Mantel zu übernehmen in einer doppelten Art, in einer doppelten Weise. Ohne Beziehung geht's nicht. Wisst ihr, die Salbung ist nichts Mechanisches. Gott ist nicht verpflichtet, die Salbung auf uns auszugießen. Gott ist nicht verpflichtet, uns einen Mantel der Salbung zu geben. Gott ist nicht dazu verpflichtet, uns in ein Amt einzusetzen, wenn wir die Beziehung nicht haben, die das Ganze trägt. Gott ist nicht verpflichtet, uns die Salbung oder den Geist oder was von Kenneth Hagin zu geben, nur weil wir ein paar Bücher von ihm gelesen haben. Nein, hier geht es um ein bisschen mehr. Hier geht es um eine Beziehung. Weißt du, und obwohl ich Kenneth Hagin niemals selbst gesehen habe, kenne nur seinen Sohn. Mit ihm war ich einmal in einem mexikanischen Restaurant mit Pastor Peter und ihm. Dieses Restaurant hieß Tres Amigos, die drei Freunde. Und ich fühlte mich sehr geehrt. Ja. Aber Kenneth E. Hagin Senior habe ich nie persönlich gesehen. Aber ich habe ihn gehört, ich habe Bücher von ihm gelesen, ich habe Bücher von ihm übersetzt. Und das Denken und das Wesen und der Geist dieses Mannes sind mir so nah, ich verstehe ihn. Mir geht es so, wie es Kenneth Hagin mit Smith Wigglesworth ging. Er las regelmäßig in den Büchern von Smith Wigglesworth. Und er sagte über Smith Wigglesworth, that's my kind of guy. Das ist ein Typ, den ich verstehe, mit dem habe ich das Heu auf der gleichen Bühne. Und das kann ich von Kenneth Hagin sagen. Wir haben das Heu auf der gleichen Bühne. Und in Vers 14 schließlich lesen wir, nachdem Elia aufgefahren war und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug also auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Schließlich war es geschehen. Dieselbe Salbung, die auf dem Leben und Dienst von Elia war, ist auf Elisa übergegangen. Und bitte verstehe das richtig, die Salbung war nicht in diesem Mantel. Dieser Mantel war kein magischer Gegenstand, so ein Zauberding. Nein, 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 sondern dieser Mantel war ein Symbol für die Salbung, für den Geist, der Elisa umhüllte, nahe bei ihm war, auf ihm war, die Gegenwart Gottes auf menschlichem Fleisch. Und das ist die Salbung, könnte man sagen, die Gegenwart des lebendigen Gottes auf unserem natürlichen Fleisch. Wie ein Mantel uns umhüllend, uns schützend, uns bergend, uns befähigend. Mit einem Mantel kannst du mehr tun im Winter als ohne Mantel. Paulus schrieb an die Korinther, zieht euch warm an, es wird Winter. Saisonaler Witz, passt schon bald wieder. Okay. Und dieses erste Wunder von Elisa, das durch ihn und seinen Dienst geschah, es ist interessant, es ist wie wenn der Dienst des Elia sich seinem Ende neigt und mit dem letzten Wunder, er teilt den Jordan. Genau an dieser Stelle macht Elisa weiter, teilt den Jordan und von da geht sein Dienst los. Von da hebt sein Dienst ab. Und wie wir vorhin auch gelesen haben, es war unmittelbar erkennbar, dass der Geist des Elia auf ihn gekommen war. Da war kein Zweifel, nicht einmal bei den Frommen, nicht einmal bei den Schülern der Propheten, bei den Söhnen der Propheten, gab es einen Zweifel darüber eigentlich, dass dieser Geist tatsächlich auf ihn gekommen war. Nichtsdestotrotz lassen sie Elia suchen, aber das zeugt nur von ihrer Unentschlossenheit, von ihrer Wankelmütigkeit, von ihrer Hin- und Hergerissenheit. Aber es war klar, dieser Geist war auf Elisa. Und nachdem sie dann Elia nicht gefunden hatten, das Nächste, was sie Elisa bitten, ist, dass er doch in dem Ort, wo sie sind, ein Wunder tun möge. Und ich denke, nächsten Mittwoch werden wir uns diese Wunder, die Elisa tat, ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen.